بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها المركز الإسلامي بمدينة هايلبرون. وقد اختار المركز موضوعين، الأول بعنوان حق المسلم على أخيه المسلم، والآخر بعنوان دور المسجد في الإسلام. وهذه هي المحاضرة الأولى في رحاب حديثنا عن الموضوع الأول، وقد أسميت المادة العلمية التي سوف تدرس لكم جوامع الكلم في بيان حق المسلم على أخيه المسلم. وفي بداية اللقاء الأول أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا اللي كان فيه في الجمعة مشكلة، هذا اللي كان فيه مشكلة في الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Der Sheikh hat davon natürlich abgesehen. Er meinte, ich will keine große Vorstellung, um wer ist der Sheikh und wo kommt der her und was er studiert hat. Aber Alhamdulillah, einer unserer bekannten Imame und Gelehrten auch hier in Deutschland. Das Thema, was wir hier behandeln wollen, ist zweierlei. Erstmal die Aufgabe der Moschee oder der Moscheen in den Ländern der Nichtmuslimen, und das zweite, das Recht des Muslim gegenüber seinem Muslim. Und er meinte, er hat inshallah ta'ala dafür einen Grundtitel, wo er die beiden Themen inshallah ta'ala eins nach dem anderen behandelt. Das wären dann insgesamt um die 4 Vorträge. Das erste heißt, also das Grundthema hat der Sheikh Jazallah Khairan zusammengefasst, جامع الكلم في بيان حق المسلم على أخيه المسلم. So die umfassenden Worte in der Aufklärung bezüglich der Rechte des Muslim gegenüber seinem Bruder, dem Muslim. Er begrüßt euch im Namen Allahs mit der Begrüßung des Islam, wünscht euch inshallah dabei erfolgreiche Teilnahme und inshallah ta'ala einen Aufenthalt in den Gärten des Paradieses, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Wer sich aufhält beim Ilm, das ist so, wie wenn er einer von den Gärten des Paradieses aufsucht. Somit gebe ich inshallah das Wort an unserem Sheikh weiter. Barakallahu fik.
ونمهد للموضوع فنقول إن من محاسن التشريع في الإسلام أنه ضمن حقوق المسلمين، ضمن حقوق المسلمين، وأوصى بالإحسان إلى الناس وحث على الأخوة الإيمانية والتأليف بين القلوب. وبتدبر القرآن والسنة نجد أن الحقوق متفاوتة، فهناك حق لله عز وجل، وهناك حق للنفس، وهناك حق للخلق. الحقوق تتفاوت، هناك حق لله تعالى وحق للنفس وحق للخلق. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا تدبرت هذا الحديث لرأيت أن هذا الحديث يجمع لنا الحقوق التي جاء الإسلام من أجل الحفاظ عليه. بداية، الركن الأول من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الركن الرقين فيه بيان للغاية من خلقنا والوسيلة التي تحقق هذه الغاية. يبقى أول ركن فيه بيان للغاية والوسيلة. الغاية في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ودي الغاية من خلقي وخلقك. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى الغاية والحكمة من خلقنا العبودية لربنا جل جلاله. السؤال: ما الوسيلة التي من خلالها أحقق تلك الغاية في قولك وأشهد أن محمدا رسول الله؟ فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد أن يحقق الغاية من خلقه فلا بد أن يتبع محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك فإن آية المحنة هي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: هذه الآية هي آية المحنة، ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الحب، فإن دليل الحب الصادق أن تتبعوا من؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاتبعوني يحببكم الله. لذلك يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. يبقى الركن الأول جمع لنا الغاية من الخلق والوسيلة التي من خلالها نحقق هذه الغاية. بعد أن تعرفنا على الغاية والوسيلة يبدأ السؤال: الحقوق متفاوتة، فهناك حق لله وهناك حق للخلق وهناك حق للنفس، فتأتي الأركان التالية لهذا الركن الركين لتبين لنا تلك الحقوق. بعد أن يترجم المترجم نفصل بإذن الله.
طيب liebe Geschwister, wie wir wissen, der Islam hat gewisse Rechte gesichert und hat dazu auch aufgerufen, diese Rechte zu bewahren, den Muslimen auch gegenüber. Und dafür hat er dann die Liebe zwischen den Menschen oder den Muslimen dann gepflegt, dass die Leute sich versöhnen und so weiter und so fort. Allerdings sind diese Rechte unterschiedlich beziehungsweise in deren Wertschätzung zu unterscheiden. Wir haben das Recht Allahs, wir haben das Recht der eigenen Nafs, des eigenen Individuum, wir haben das Recht der Menschen. Der Hadith von Ibn Umar radiallahu anhu arda, dass er gesagt hat, der Islam wurde auf 5 Säulen gebaut. Er hat ja die Shahada angesprochen, dass keiner angebetet werden darf außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist. Wir haben dann die Zakat, das Fasten und die Pilgerfahrt. Alle diese Säulen regeln das Leben der Menschen untereinander. Wir werden inshallah, wenn wir gucken jetzt auf die Shahada, sie beinhaltet den Sinn, warum wir erschaffen wurden, dass keine angebetet werden außer Allah, so wie Allah Azza wa Jalla an anderer Stelle gesagt hat. Und wahrlich, wir haben weder die Menschen noch die Djinn erschaffen, außer dass sie mir dienen. Ich erwarte von ihnen keine Versorgung, denn Allah ist der Versorger, der Allbeständige. Somit ist die Shahada, der erste Part davon, gibt uns den Sinn, warum wir überhaupt erschaffen wurden. Und der zweite Teil davon gibt uns die Mittel dazu. Und zwar Muhammadur Rasulullah. Das bedeutet, Muhammad ist der Gesandte Allahs, der uns zeigt, wie wir diese Ibadah auszuführen haben. Und deswegen ist bekannt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Ayat: betet, wie ihr mich gesehen habt, dabei zu beten. Er hat gesagt bei der Pilgerfahrt: nehmt von mir eure Rituale, von der Hajj und so weiter und so fort. Und deswegen, Al-Hasan radiallahu anhu, er sagte, es gab Leute, die haben behauptet, sie lieben Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat daraufhin eine Ayah herabgesandt, das heißt die Ayah der Prüfung, wo Allah subhanahu wa ta'ala drin sagt: sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, möge Allah euch dann lieben und euch eure Sünden vergeben. Das heißt, wenn jemand behauptet, er liebt Allah, das ist der erste Part: ich bezeuge, dass keine angebetet werden darf außer Allah und ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala. So, dann folgt dem Propheten, setzt diese Liebe zu Allah oder diese Ibadah um auf der Art und Weise, die kompatibel mit der Ausführungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und daraus, wie gesagt, resultieren sich einige Rechten und Pflichten den Menschen gegenüber. Wir werden inshallah heute ein bisschen darüber sprechen. Aber wenn der Sheikh inshallah fortsetzt, wie sich.
بعد أن تعرفنا على الغاية والوسيلة هنبدأ نتعرف على مراتب الحقوق. الآن علمت أن الغاية من خلقك عبودية ربك، وأن الوسيلة في اتباع نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنبدأ في أداء الحقوق. أعلى الحقوق مرتبة حق الله عز وجل، علشان كده أول ركن بعد الشهادتين إقام الصلاة، لأن الصلاة حق لمن؟ لله عز وجل، فهي صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه، ولشرفها لم تفرض بطريقة الوحي المعتادة أن ينزل جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم ويخبره أن الله تعالى افترض عليه وعلى أمته صوم شهر رمضان، أو أن الله افترض على الأغنياء من أمته صدقة ترد على الفقراء، أو أن الله تعالى افترض عليه وعلى أمته حج بيت الله الحرام. دي الطريقة المعتادة للوحي. الصلاة لم تفرض هكذا، بل فرضت من الله عز وجل مباشرة لنبيه في ليلة المعراج لبيان أهميتها، ودي اللي بتمثل حق الله عز وجل. لذلك بعد معرفة الغاية والوسيلة تبدأ في تنفيذ الحقوق وتبدأ بأعلاها وهو حق الله عز وجل. طيب، أديت حق الله عز وجل، نقول لك ننتقل لحقوق العباد. يعني الآن أنا أديت حق الله عز وجل، العباد لهم حقوق، فلابد أن أؤدي حق العباد. فعلشان كده بعد الصلاة على طول يجي إيتاء الزكاة. الزكاة حق لمين؟ للعباد، حق للفقير وحق لليتيم وحق لابن السبيل وحق للغانم وفي سبيل الله. فنبدأ نؤدي حق العباد. بعد ما أدينا حق العباد نبدأ بقى عايزين حق النفس. علشان كده بعد الزكاة وصوم رمضان الصيام في حق للنفس، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الثمرة المرجوة من صيام رمضان هي التقوى. التقوى تزكية للنفس، أن تتقي الله عز وجل بأن تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره، وأن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية وسترة، وأن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وأن تجعل بينك وبين وبين عقاب الله في الآخرة وقاية. ولذلك قال العلماء في تعريفهم للتقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. أدي مفهوم التقوى، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ده مفهوم التقوى. يبقى في الصيام حق للنفس، تزكية للنفس وتربية للنفس. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. لأن الصيام تربية وتزكية للنفس. أدينا حق النفس، خلي بالك من الترتيب العجيب ده. يبقى بدأنا حق الله ثم حق العباد ثم حق النفس، وأخر الحج لآخر ركن. لماذا؟ لأنه الركن الذي جمع لنا الحقوق جميعا، فجمع حق الله وجمع حق العباد وجمع حق النفس. لذلك هو في العمر مرة وللمستطيع. فين حق الله؟ في أداء الفريضة، وأتم الحج والعمرة لله. يبقى أداءك للفريضة بتأدي حق من؟ حق الله، لأنه فرض وأمر. طيب فين حق العباد؟ لما بتأدي مناسك الحج حضرتك بتقدم هدي، تذبح شاة، الشاة بتوزع على من؟ على فقراء المسلمين، أدي حق العباد. ثم إن وقعت في محظور من محظورات الإحرام عليك دم، يعني بتذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أدي حق العباد. طب فين حق النفس في الحج؟ حق النفس فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية للنفس. عشان كده أخر فأصبح الركن الأخير من أركان الإسلام. إذن الحقوق متفاوتة، هناك حق لله، هناك حق للخلق، هناك حق للنفس. فلابد أن ننتبه لما يراد منا وما يجب علينا أن نحرص عليه في أداء الحقوق. نعم.
Liebe Geschwister, diese fünf Säulen, die wir gerade angesprochen haben, also nachdem wir die erste Schahada genommen haben, die beinhaltet den Sinn, warum wir erschaffen wurden, und zwar keiner darf angebetet werden außer Allah, und die Art, wie wir diese letztendlich umsetzen, und zwar, dass Muhammad, der Gesandte und Diener Allahs ist, kommen die anderen Pflichten bzw. Säulen. Und daraus resultieren sich diese Pflichten, wovon wir gesprochen haben. Das allererste Pflicht ist das Pflicht des Menschen Allah gegenüber. Und deswegen kommt sofort dann, nachdem man die Shahada ausgesprochen hat oder geglaubt hat, das erste, was kommt, ist das Gebet. Und dieses Salah im Arabischen, das Gebet, ja, Salah ist eine Bindung. Eine Verbindung zwischen dir und zwischen deinem Schöpfer. Und gerade weil sie so edel und so besonders ist, wurde sie nicht im normalen Weg. Also das Gebet wurde nicht im normalen Wege der Offenbarung verpflichtet, so wie es im Sinn von Zakat oder von Sadaqa oder vom Hajj, sondern wurde speziell der Prophet dafür eingeladen. Zum siebten Himmel. Das ist die Nacht von der Nachtreise und danach die Himmelfahrt. Dort direkt ohne Vermittlung von Jibril oder von jemandem anderen hat Rasulullah s.a.w. die Pflicht des Gebetes von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Dann kommt daraus oder danach das Pflicht der Mitmenschen. Und deswegen sofort kommt die Zakat in der zweiten Stelle. Diese Zakat, das Recht der Armen, der Bedürftigen, Sohn des Weges sind Leute, die natürlich auf Reise sind oder so und die haben keine Provianz mehr. Man kann die unterstützen, dass sie bis nach Hause dann ankommen. Die Waisenkinder, die Schuldner, all das sind Rechten der Diener und deswegen kommen sie direkt an der zweiten Stelle. Und an der dritten Stelle kommt das Recht der eigenen Nefs. Und genau in der Reihenfolge kommt das Fasten an der vierten Stelle. Ja, nicht direkt in der Reihenfolge nach der Zakat. Und darüber sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu, die ihr glaubt, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, so wie es den Leuten vor euch vorgeschrieben wurde, als dass ihr Gottesfürchtige werdet. Und diese Gottesfurcht, das ist das Haqq, das ist das Recht deiner eigenen Nafs, dass du sie erziehst, weil Taqwa, liebe Geschwister, ist eine Art Erziehung für die Seele. Und daher sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch fastet, ja, der soll da keine üble Rede sprechen, keine Begebenheiten ankommen, in dem Fall mit seiner Frau oder sowas, ja, und er soll nicht zornig werden, so wenn jemand ihn beschimpft oder auf ihn losgeht, der soll sagen, ich bin ein Fastender. Und dadurch lässt sich diese Tazkiya, diese Erziehung, und das genau, was auch in der Ayah stand, alles, dass ihr Gottesfürchtige werdet. Und Gottesfurcht, wie die Gelehrten es gesagt haben, ist das Nachgehen der Pflichten und das Verlassen oder Weglassen von den Sünden, egal in welchen Orten oder auch in welchen Zeiten. Und somit kommen diese drei Pflichten oder drei Rechte in Erscheinung schon in der Reihenfolge der Säulen des Islam. Und Allah Azza wa Jalla lässt dann Al-Hajj in der allerletzten Stelle. Warum? Weil er alle diese Pflichten oder alle diese Rechte mit impliziert. Denn das Recht Allahs beim Hajj ist, indem man die Pflicht erfüllt, was Allah gesagt hat. Allah sagt im Koran, und vervollständigt Al-Hajj und dann die Umrah für Allah. Hier ist das Recht Allahs wurde erfüllt. Zweitens, Das Recht der Menschen wurde auch da impliziert. Beweis dafür ist, dass wenn jemand Hajj gemacht hat, am Ende, der schlachtet hier ein Schaf. Dieser Schaf, wer soll davon essen? Das geht ja auch an die Armen und an die Bedürftigen. Sogar wenn jemand, einer der, yani der Verfehlungen von Hajj gemacht hat und er muss das wieder gut machen, es geziemt sich dann, ein Schaf zu schlachten als Söhne. Oder wenn jemand ein Tier tötet dort, dass er ein ähnliches Maß auch spendet. Und daraus kommt das Recht der Menschen in Erscheinung. Wo bleibt dann das Haq der Nefs selber? Wieder eigene Nefs? Das lässt sich auch ersichtlich machen, indem man liest im Koran, so, wer, also von Allah aus, er ist derjenige, der Hajj verpflichtet hat, so wer in Hajj ist, dann soll er keine üble Rede sprechen, keinen Streit mit den Menschen und keine yani, Vorgelüsten yani, im Sinne von Liebesgeschichten und so weiter in Hajj machen. Und daher lassen sich in Hajj alle diese Pflichten oder diese Rechte der Menschen Allah gegenüber und sich selbst gegenüber ersichtlich machen.
أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف من حديث أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنهما قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. طبعا هذه قبل نزول الأحكام، قبل نزول آيات الحجاب والاحتجاب وعدم الاختلاط، ده كان في بداية الهجرة، لسه الأحكام لم تنزل بعد، وكان في المؤاخاة بين المسلمين لدرجة أن أخوة الإيمان كانت أثبت من أخوة النسب. فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني متبذلة يعني لا تهتم بنفسها في الملبس وكذا، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وفي رواية صوام بالنهار قوام بالليل. هتلبس لمين وتتزين لمين؟ شوف العبادة عملت فيه ايه، كل يوم صيام وطول الليل قيام. يا اخوة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في ليلة البناء قام الليل كله، قيل انه صلى ب 16 جزء في ليلة ايش؟ الدخلة، ليلة البناء. الله أكبر. والنبي يقول الحديث اللي جاي ده الآن، اللي هيقوله سلمان الآن. طبعا لا نقول هذا إنك في ليلة البناء تقيم الليل، لا لا لا، ليه؟ إحنا لسه بنتكلم عن الحقوق أهو، إحنا جايين أهو. طيب، قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، كرام الضيف، وده أخوه. طيب، فعمل له طعام، فقال كل فإني صائم، كل أنت أنا صايم، خلي بالك، وصاحب البيت وده أخوه جاي عنده ضيف، عمل له الطعام، بيقول له إيه؟ الله يرضى عليه، الله يرضى عليه، كل فإني صائم. قال أي سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، قال له ما ينفعش، أنا مش هاكل عندك إلا ما تاكل معي. طبعا هو صيام، صيام نافلة، خلاص أكل معه. طيب، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، جيب الليل راح يقيم الليل، فقال نام، ده سلمان، ادخل نام، مش وقت قيام. طيب، ففعلا سمع له ودخل ينام، فنام. ثم ذهب يقوم، هو الآن مش قام تاني. طيب، فقال نام، أعيد له بقى في رقبة، ادخل نام. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، الآن وقت قيام الليل، قم الآن. طبعا احنا بنتكلم عن قيام الليل في زمن احنا عايزين نحرص على الفريضة بس. فحقيقة والله يا إخوة أنا عندما أتكلم عن قيام الليل يبكي قلبي كقبل عين. لما صرنا إليه، لما صرنا إليه، يعني قيام الليل بنتكلم عن قيام الليل في زمن ضاعت فيه الفرائض. نسأل الله السلام. ورمضان على الأبواب يا إخوة، رمضان على الأبواب، تجل همم. والله يا إخوة من ضيع شعبان ضاع منه رمضان، لأن شعبان بمثابة السنة الراتبة التي تسبق الفريضة. وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: المندوب سياج الفريضة. اكتب دي يا شيخ أنس عشان دي خطيرة جدا، دي قاعدة خطيرة جدا. المندوب سياج الفريضة. عارفين السياج اللي هو الجدار أو السور اللي بيحفظ البناء. لما يكون عندك دار وفيها حديقة بتعمل سور يحيط عشان تحفظ البناء، فبيقول لنا المندوب سياج الفريضة، يعني السنن الرطبة هي السياج اللي بيحفظ لنا إيه؟ الفريضة. أضرب مثالا، أخويا الشيخ أنس عارف أن صلاة العصر في المسجد هنا يؤذن له الساعة 5:15، فأنس يخرج من الساعة 5. ليه؟ يقول علشان أطبق سنة الترديد خلف المؤذن، يبقى أنا أكون في المسجد قبل المؤذن ما يأذن فردد معاه الأذان كما أخبرني النبي، يبقى أخذ أجر سنة الترديد خلف المؤذن. أدي واحد. وكمان أصلي السنة الراتبة براحتي، أتركع وأتنفل وكمان أذكر ربنا براحتي. بالله عليكم أخويا أنس اللي بيواظب على ده، هل ممكن تفوتوا تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ والله أبدا، ده جاي قبل المؤذن، يبقى هيدرك الفريضة من البداية صح؟ ويدرك الجماعة من البداية. الشيخ سيد بقى بيقول لك بيأذنوا الساعة 5:15 وبيعودوا ربع ساعة، يعني بيقيموا الساعة 5:30. أديني براحتي بقى، الساعة 5:15 أنا في البيت لسه أقوم أتوضى وألبس وأتطيب وأنزل من البيت أتمشى، يقابلني فلان يسلم عليا وفلان يستفتيني، على ما أجي المسجد ألاقي الشيخ أنس بيسلم من الجماعة الأولى، أو على الأقل هتفوتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام صح؟ يا إخوة ده أحد السلف يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. ده لازم الزمان يقف أمام هذا طويلا. منذ 40 سنة ما فاتتوش تكبيرة إحرام خلف الإمام في الخمس صلوات. طب أنا أتكلم عن نفسي في أسبوع واحد بس، طب في يوم واحد بس، يوم واحد هل حافظت على تكبيرة الإحرام في الخمس صلوات في يوم واحد؟ هنشرب الشاي أحسن عشان إحنا تعبانين. علمتم لماذا انكسرنا؟ نعم، انكسرنا لأننا بعدنا كثيرا. وغيره يقول: منذ 50 سنة ما رأيت ظهر مصلٍ. يعني بيصلي فين؟ في الصف الأول. ده بعضنا بيجي بدري ويصلي فين؟ في آخر صف. طب ليه؟ بتترك ليه فضيلة الصف الأول؟ ده أنت جاي بدري. مشكلة خطيرة جدا، عايزين نراجع أنفسنا مع العبادات. قيام الليل. فلما كان آخر الليل، فيجي الشيخ سيد بقى اللي أثر في السنن دي والرواتب، هتفوت تكبيرة الإحرام، تفوت الركعة الأولى، ممكن تفوت الجماعة الأولى. ليه؟ لأنه محرص على النافلة. يبقى أنا أقول لك، حرصك على المندوب يحفظ لك الفريضة، وشعبان من رمضان بمثابة المندوب من الفريضة، بمثابة السنة الراتبة، إن ضيعتها هتضيع إيه؟ الفريضة. أو الله، فده شهر الاجتهاد اللي من خلاله تحفظ الفريضة. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، قال فصليا. فقال له سلمان، وهذا هو الشاهد، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، حكى القصة للنبي، وحكى النبي ماذا قال لأخيه أبي الدرداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فدي اسمها سنة تقريرية. الحجة مش في قول سلمان، في تقرير النبي القول سلمان، أقره النبي. ولذلك نرجع لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قام ليلة وهكذا في ليلة البناء، الزوجة اشتكت لعمرو بن العاص، عمرو بن العاص راح اشتكى للنبي، النبي استدعى عمرو بن العاص وقال يا ابن العاص، يا عبد الله، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى أنا عندي الحقوق متفاوتة. ده اسمه التمهيد قبل البداءة في موضوع اللقاء. يترجم ونبدأ في موضوع اللقاء إن شاء الله.
نعطيهم حقهم كمان صح؟
نعم؟
نعطيهم حقهم.
لازم. لازم نعطيهم حقهم. نعم.
طيب ليه بقيش فسخة؟ إمام البخاري رحمه الله تعالى عن حديث البليفة von Abi
Juhayfa
radiyallahu anhu ardahu, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zwischen der Sahaba verbrüdert. Ihr wisst, als sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina gekommen ist, er wollte die neuen Kömmlingen, Ankömmlingen von Mekka in Medina integrieren. Also Integration war schon damals da, ja? Nicht, dass ihr denkt, dass wir aus einer anderen Welt kommen. Wir wissen ganz genau, was Integration bedeutet. So, sallallahu alaihi wasallam wollte die integrieren, so hat er die Sahaba miteinander verbrüdert. Jeder von Medina hatte zum Beispiel jemanden aus Mekka oder von den Auswanderern als einen Bruder gehabt. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Salman und Abu Darda radiallahu anhu zu zwei Brüdern erklärt. So, er übernachtet bei ihm manchmal, er isst bei ihm und so weiter und so fort. Und diese Brüderlichkeit, liebe Geschwister, war fester oder stärker geprägt als die Brüderlichkeit des Blutes. Somit kam Salman radiallahu anhu einmal nach Hause und er sah die Frau von Abu Darda nicht so besonders gepflegt. Ja, ihre Kleidung vielleicht oder ihre Art. Und das war direkt nach der Auswanderung, ja, diese Sache mit der Verbrüderlichkeit war direkt nach der Auswanderung, also die detaillierten Hijab-Ayat und so weiter kamen später. Und dann er sagte, ja, Umm al-Darda, warum sehe ich dich so ungepflegt aus? Er hat einen schönen Satz gesagt. Also könnte als erzieherische Maßnahme für unsere Zeit gelten. Sie sagte, dein Bruder Abu Darda hat kein Interesse in Dunya. Könnt ihr auch vorstellen, was das bedeutet? Er hat kein Interesse an die Frau, weil er fastet den ganzen Tag und betet die ganze Nacht durch. So, für wen soll sie sich hübsch machen? Für einen Mann, der sie gar nicht mal wahrnimmt. Und deswegen, ich mache einen kleinen Sprung, ich hoffe, der Scheich wird nicht böse auf mich, aber ich will es nur mitgeben. Und zwar, wenn eine Frau ihr zu Hause verlässt und hat sich vorher geschminkt und Duft gemacht, enge Kleidung, was weiß ich, Schuhe mit Absatz und geht auf der Straße, sagt, Schwester, was machst du? Ja, das mache ich für mich. Du Lügnerin. Du Lügnerin. Keine Frau macht das zu Hause für sich. Der große Beweis, einer von den großen Sahabiyyah, Umm al-Darda, und zu Hause ist sie ungepflegt. Warum? Weil mein Mann guckt mich ja nicht an, er braucht mich nicht. So, wenn sie wusste, er hätte Interesse an sie gehabt, dann hätte sie sich auch besonders hübsch gemacht, oder nicht? Das ist Analogieschluss. Tayyib, die sagte, dein Bruder hat kein Interesse an Frauen. Ja, was soll ich machen? So, Salman radiallahu anhu wollte was dagegen bewirken. Abends, echt oder dann ist später Abu Darda radiallahu anhu gekommen, der hat Essen vorbereitet und hat zu seinem Bruder gegeben. Mein Bruder isst. Er sagte, warum isst du nicht mit? Er sagte, ich faste. Er sagte, ich esse nicht, bevor du mit mir isst. Der macht nur Sunnah-Fasten, yani er könnte das machen. Salman gehört zu Fuqaha auch noch dazu, ja, der sagte, okay, er hat auf ihn vertraut, er hat gegessen. Nachts wollen sie ins Bett hingehen, Abu Darda bereitet sich, mashallah, für Qiyam al-Layl. Er sagte zu ihm, was machst du? Er sagte, ich bete nachts. Er sagte, geh schlafen. Er will dafür sorgen, dass der Mann endlich mal eine Nacht verbringt im Bett mit seiner Frau. Geh schlafen. Dann ist er hingegangen. Abu Darda sehnt nach dieser Ibadah. Nach einer kurzen Zeit ist er wieder aufgestanden und wollte beten. Wie er sagt, Salman wartet nur noch drauf. Er sagt, ich habe gesagt, geh schlafen nochmal. Der ist nochmal gegangen. Das Schöne ist aber, bei dem letzten Drittel der Nacht ist Salman selber zu ihm gekommen und sagt, jetzt steh auf, wir beten. Nicht, geh schlafen, weil ich selber keine Lust zum Beten habe. Viele sagen, Yachi, brauchst du nicht. Nein, Islam Yusuf. Weil er sich schämt, wenn du betest und er nicht. Aber Salman, wegen Wissen und Weisheit, so in der letzten Drittel der Nacht ist er selber aufgestanden und sagt, komm jetzt ist Zeit für Ibadah. Und so waren, subhanallah, die Sahaba bemüht. Yani der Sheikh hat, barakallahu fi auch den Hadith, erwähnt von Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, wo er in seiner Hochzeitsnacht, wurde überliefert, er hat Qiyam al-Layl gemacht mit 16 Juz'. Wir haben das vielleicht im ganzen Ramadan nicht geschafft. Eher in seiner Hochzeitsnacht. Wallahi, das hat Juz'ma im Gymnasium für Ramadan. Kullu. Allah yastur. Dann sagte er, wer könnte das aushalten? Ja, er war gerade frisch verheiratet und ist hier, aber die hatten diesen Geschmack der Ibadah gehabt, der besser ist als die Dunya und was dazwischen und die Himmel was dazwischen ist. Und deswegen der Sheikh Jazallahu Khairan, der hat Worte gesagt. Er sagte, yani, wenn man jetzt über Qiyam al-Layl sprechen will, dann fühlt man sich wirklich betrübt. In einer Zeit, wo damals jemand bei seiner Hochzeit nachts und er will 16 Rak'a beten, 16 Juz. Und wir sprechen über Qiyam al-Layl in einer Zeit, wo die Pflichtgebete vernachlässigt werden. Und deswegen, man würde niemals die Pflichten richtig nachgehen, wenn man nicht dafür die Sunnen auch pflegt und bewahrt. Ja? Die Gelehrten hatten eine schöne Aussage, die sagten, die Sunnen insgesamt, die empfehlenswerten Taten, zählen als ein Zaun für die Pflichttaten. Du tust sie umhüllen. Wer sich um seine empfehlenswerten Taten bemüht, er wird definitiv sich auch um die Pflichten kümmern. Wie der eine von den Salaf damals sagte, ich habe 40 Jahre lang kein einziges Gebet, Takbirat al-Ihram, mit dem Imam verpasst. Ja, wie geht das? Weil der Mann vielleicht die Sunnah natürlich gepflegt hat. Er will rechtzeitig in die Moschee kommen, wenn der Muazzin Adhan macht. Er will mit ihm diese Sunnah pflegen, mit dem Muazzin Adhan nachsprechen. Er will vielleicht die Sunnah-Gebete pflegen. Und deswegen, wenn der Imam kommt und will Takbir machen, ist er bestimmt ja da. Ein anderer sagte, ich habe 50 Jahre lang gebetet in Jama'ah, ich habe kein einziges Mal den Rücken von jemandem gesehen. Das bedeutet, er pflegt immer die erste Reihe. Das Problem ist manchmal, die Leute sind da, in der Moschee, der kommt als erstes, tut die Moschee aufmachen vielleicht sogar. Und macht vielleicht, was weiß ich, aber trotzdem betet immer am Ende. Warum? Weil er das nicht zu schätzen weiß, was die erste Reihe an Belohnung hat. Und deswegen, damit wir den Zusammenschluss jetzt finden, Salman radiallahu anhu wa ardah sagt zu ihm, jetzt wir beten. Am nächsten Tag wurde das zum Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Salman hatte recht. Warum? Was hat Salman dann gesagt zu dem, weshalb er recht hat? Er hat zu ihm gesagt, schau mal, mein Bruder, dein Herr hat Anspruch auf dich, Anrecht auf dich. Und deine Nafs hat auch Anspruch und Anrecht auf dich. Und deine Familie hat auch Anrecht und Anspruch auf dich. Somit gebe jedem sein Recht. Du hast ein bisschen gebetet, das ist schon gut. Du hast heute ein bisschen gefastet, ist auch schon gut. Aber deine Frau wartete auf dich und zwar seit Tagen. Und genau das gleiche mit Abdullah bin Amr al-As. Wo er das gemacht hat, seine Frau beschwert sich. Ich habe einen Mann geheiratet, den man in der Hochzeitsnacht nicht sieht. Was wird dann noch später werden? Sein Vater, Amr ibn al-As radiallahu anhu wa arda, er hat ihn getadelt. Und er hat das dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt und er sagte zu ihm, ja Abdullah, was machst du? Die gleichen Worte von Salman. Dein Herr hat Anspruch auf dich, deine Nafs, deine Familie, somit gebe jedem sein Recht. Und das zählt als Sache nur so, das ist die Sünde des Propheten, eine Sünde Taqririya, bedeutet eine...
Qawli.
Nee, die Sünde Taqririya, ich meine...
Sahabi yakul aw yaf'al.
Genau. Salman, der hat was gesagt und der Prophet hat ihn später bestätigt. Das Bestätigen hier, das nennt man eine Sünde Taqririya, eine Bestätigung oder eine bestätigte Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam.
بعد هذا التمهيد موضوع الدورة العلمية تفضل
وان شاء الله jetzt nach der Einführung kommen wir inshallah zu unserem Thema vom Seminar.
بعد هذا التمهيد هنبدأ في مادة الدورة العلمية وهي المنوط بها الحديث عن حقوق العباد حقوق العباد إن حق المسلم على أخيه المسلم نتكلم عن حقوق العباد طيب تمهيد آخر حقوق العباد تنقسم إلى قسمين حقوق خاصة وحقوق عامة حقوق خاصة وحقوق عامة الحقوق الخاصة حقوق الأقارب وأعلاهم الوالدان وعندنا ذوي الأرحام وده مش موضوع الدورة العلمية احنا موضوعنا الحقوق العامة اللي حق المسلم على المسلم لأن الحقوق الخاصة بر الوالدين صلة الأرحام كل من تربطك به علاقة خاصة بالدم أو المصاهرة أو النسب أو إلى آخره دي اسمها الحقوق الخاصة في عندي حقوق عامة للمسلمين جميعا ليحق المسلم على أخيه المسلم احنا نتكلم عن إيه؟ عن الحقوق العامة للعباد حق المسلم على أخيه المسلم ونبدأ بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وفي رواية وتسميت العاطس بالسين قراءتان صحيحتان بالسين أودا شين أودا دي ألماني حتى كده
الآن صاروا ستة
والقراءتان صحيحتان عند البخاري
وانت أعطيتنا ستة الآن
ما لسه جاي رواية ستة جاية
كده بس انت قلتهم بستة الآن
نعم فأنا عندي رواية البخاري خمس طيب انتظر معي أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه دي رواية الإمام مسلم رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز رواية أخرى عند مسلم في كتاب السلام باب حق المسلم للمسلم رد السلام من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست زودنا كمان إيه ست طيب قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح له وإذا استنصحك فانصح له أي طلب منك النصيحة وإذا عطس فحمد الله فسمته بالسين دي رواية مسلم وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وإذا مات فاتبعه عندي الآن روايتان للحديث رواية فيها خمس ورواية فيها ست إيه الحكاية كيف نوفق هم خمسة ولا ستة لا هم ست رواية الأقل في مقام والزيادة في مقام والأقل لا يمنع الزيادة أقربها شوية دي قاعدة مهمة في السنة وانت بتتعامل مع السنة لازم تفهمها جيدا القاعدة بتقول ايه بتقول اختلاف إجابات النبي على مسائل بعينها فيها مراعاة لحال السائل أو لحال البيئة عند السؤال نضرب أمثلة جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت النبي لزادني ولو استزدت لزادني فالنبي أجاب له على مسألة واحدة أي الإسلام خير قال له الصلاة على وقتها لما قرر نفس السؤال قال له بر الوالدين لما قرر قال له الجهاد انتبه معي عند البخاري قيل يا رسول الله أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف أو كما قال النبي يوم الإمام البدر العيني صاحب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري يروح معلق على الحديثين ويقول لا منافاة مطلقا فإن النبي كان يجيب مراعاة لحال السائل عند السؤال أو مراعاة للبيئة عند السؤال فالحديث الأول حديث ابن مسعود لما سأل أي الإسلام خير أجابه بما يصلحه هو أنت محتاج لإيه؟ أينس فايد غاي النبي ذكره في الحديث الآخر حتى البدر عيني على كل إيه؟ كان في بداية الهجرة إلى المدينة البيئة في حاجة ماسة لإطعام الطعام للمهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وتجاراتهم وأتوا إلى بلاد لم يعهدوها لا سكن ولا وظائف ولا مال يبقى محتاجين لإيه؟ إطعام طعام محتاج ترغيب للأنصار يكفلوا إخوانهم من المهاجرين فلما سئل قال تطعم الطعام أيضا الأنصار لا يعرفون المهاجرين جميعا خلاص فهناك من المسلمين من آتوا من مكة
غير معروفين للأنصار. فلو هنسلم بالمعرفة يبقى هنمنع سبيلا للتحاب وللإيمان. فقال لك لا، وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أي من المسلمين. وصل الدين؟ يبقى الجواب له مقام معين. يعني لما قال خمس كان لها مقام معين، ولما قال ست كان لها مقام آخر. فالقليل لا يمنع الكثير، القليل لا يمنع الكثير. أقول لك إيه، أخويا أنس بيرغبني في النفقة، قلت له أنا عندي 100 يورو للصدقة، إيه رأيك؟ والوادي الشيخ أحمد اللاعب ده، يا عم الشيخ ده أنا شايف معاك 500 يورو. نعم، إجابتي الأنس لا تمنع أن أنا معايا 500. أنا لما قلت الأنس أنا معايا 100، قلت الإيه؟ للصدقة. يعني أنا لا مخرجه للصدقة 100 يورو، لكن مش كل مالي. فهمت علي؟ يا كنت المترجم فاهم إن شاء الله. فلما أقول معي 100 يورو للنفقة مش معناه ده كل مالي، لا 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 لا، لا يمنع الكثير. فلما النبي يقول كده حق المسلم على المسلم خمس، لا يمنع الزيادة، لأن دي لها مقام معين وحال معين. الست طرأت حالة محتاجة البيان، فقال وإذا استنصحك فانصح له، زود دي، لأن البيئة الآن أو السائل الآن محتاج لإيه؟ رقم. وصلت دي؟ وده بقى في السنة كثير جدا. احنا محتاجين دورة بعنوان كيف تتعامل مع السنة. أو الله،
وأنا أبشره من الآن، ما عنديش مشكلة.
أبشر أبشر إن شاء الله. هضرب لكم مثالا آخر عشان أختم اللقاء، بس في التمهيد ده بس كده يعني، عشان لسه العملية محتاجة شغل يعني، عشان لسه الأطفال عندهم. فهنضرب لكم مثالا كده من السنة الصحيحة على هذه القاعدة. تعالوا نشوف كده المثال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست. خلي بالك أوي، فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. وإحنا أصلا الدورة بتاعتنا على الموضوع ده جوامع الكلم، إن حديث النبي ده حق المسلم أخي المسلم. أنا عملت لكم فيه رسالة وربما تطبع قريبا إن شاء الله. واختصارا ده لسه محتاج شغل يعني، بس أنا بختصر عشان الدورة محدودة. فالنبي يقول أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. كم دول؟ ستة. خلي بالك ستة، قال ستة هم، وده في الصحيح. طيب خلي بالك، حديث جابر عند الإمام مسلم أيضا في الصحيح، اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، الله، لم يعطهن أحد قبلي. قال هنا إيه؟ خمسة بس، ده اللي فات قال فيه إيه؟ ستة، صح؟ هنا قال إيه؟ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، أدي واحد، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أدي اثنين، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. شوف جمال الإسلام ومحاسن التشريع. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. فهل الخمس يمنع الست؟ لا، لأن ده كان في مقام وده في مقام، خلاص كده. فده وارد في السنة كثير جدا. إذا نقول إذا جاءت روايات عدة فيها عدد مختلف، ده معناه أن الأقل لا يمنع الأكثر، وأن ده له مقام وده له مقام، إما مراعاة للحال السائل أو مراعاة للبيئة عند السؤال. ونختم بهذا القدر في هذا اللقاء إن شاء الله. نعم،
دقيقة لو في استفسار.
أبشر.
عشان ما تفلت مني.
احنا خدنا كده تمهيد للدورة عشان تبقى فاهم نتكلم في ايه. هنبدأ بقى نفصل في الحقوق الستة بتاعت اخيك المسلم دي عشان نعرف ان احنا بعيد قوي. اترك المقام للمترجم.
بسم الله. Nun kommen wir inshallah ta'ala zum Thema des heutigen Seminars, und zwar die Rechte der Diener, beziehungsweise die Rechte der Mitmenschen. Und hier brauchen wir auch eine ganz kurze Einführung, und zwar die Rechte der Menschen sind auch zweierlei. Wir haben die spezifischen Rechte und die allgemeingültigen. Was meinen wir mit den spezifischen? Das heißt, sind die Menschen, mit denen wir eine besondere Beziehung haben, wie die Verwandten. Und an deren speziell die Eltern zum Beispiel oder die, die mit denen wir verwandt sind, Schwager oder sowas ähnliches und die Cousins und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht Stoff unseres Themas heute, sondern wir sprechen jetzt über die Rechte der Muslime allgemein. Ja? Das heißt, die Muslime unter sich. Und das ist dieses allgemeine Recht. Und ich nehme jetzt einen Hadith, der einige dieser Aspekte behandelt, und wir können die danach inshallah ta'ala detaillierter behandeln. Als erstes der Hadith bei Imam al-Bukhari, erwähnt in dem Kapitel über die Tote. Von Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte, ich habe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, das Recht des Muslim gegenüber seinem Muslim sind fünf. Merkt euch hier die Zahlen. Der Sheikh hat eine sehr gute, fundierte Grundlage erklärt. Darauf komme ich inshallah im Anschluss an. So, das Recht des Muslim gegenüber seinem Bruder sind fünf. Er sagte, die Begrüßung zu erwidern und den Krankheitsbesuch und das ihn begleiten bis zum Grab, wenn er dich eingeladen hat für einen islamischen nachvollziehbaren Grund wie Aqiqa, Walima und so weiter, dass du diese Einladung auch annimmst, und wenn er dann niest, dass du ihm diesen Dua sagst dazu. Wir haben allerdings einen anderen Hadith bei Imam Muslim. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Rechte des Muslim gegenüber seinem muslimischen Bruder sind sechs. Am Anfang haben wir gehört, wie viel? Und jetzt sind wie viel? Sehr gut. Sahsahin,
mashallah.
Sind tatsächlich sechs. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die sagten, was sind das, ja Rasulullah? Er sagte, wenn du ihn triffst, dann sollst du ihn begrüßen. Und wenn er dich um Rat bittet, dann berätst du ihn. Und wenn er niest, dass du erwiderst, beziehungsweise diesen Dua dafür sagst. Und wenn er krank wird, dann besuchst du ihn. Und wenn er tot ist, dann begleitest du ihn. Sind das nur fünf? Genau, und wenn er dich einlädt, dann tust du die Einladung auch annehmen. Das ist ja die sechste. Und jetzt, da müssen wir hier was unterscheiden. Viele sagen, ja, wieso, euer Prophet einmal sagt fünf, einmal sagt sechs, was er nicht, wovon er redet, oder was? Der Imam Barakallahu Fi, er gibt hier eine fundierte Antwort. Er sagte, der Unterschied der Zahl, manchmal sind es weniger und manchmal sind es mehr, das scheint vielleicht wie das sprüchlich, aber das eine schließt das andere nicht aus. Denn Rasulullah s.a.w. wurde öfter über bestimmte Dinge gefragt und er gab die Antwort entsprechend entweder die Lage des Fragestellenden oder die Situation, wo die Frage auch gestellt wurde. Und deswegen, wir geben hier ein Beispiel. Rasulullah s.a.w. wurde gefragt, ja Rasulullah, was ist das Beste an Islam? Rasulullah s.a.w. sagte, das Gebet rechtzeitig. Dann sagte ich, und was noch? Er sagte dann, die Ehre zu den Eltern. Und dann was noch? Er sagte, dass sich bemühen auf dem Weg Allahs. Dann sagte er, dann habe ich nicht mehr gefragt. Und ich wusste, wenn ich nochmal frage, er gibt mir noch weiter eine Antwort. Und genauso wurde Rasulullah woanders gefragt, in einer anderen Situation. Dann hat Rasulullah gesagt, nachdem er gefragt wurde, was gehört am besten zum Islam? Er sagte, dass du die Armen speist und dass du die Begrüßung verbreitest, dann Salam, den Friedensgruß verbreitest, für diejenigen, die du kennst oder auch für diejenigen, die du gar nicht kennst. So kam derjenige, einer der Gelehrten, der hat Sahih al-Bukhari so erläutert. Er sagte, hier ist es überhaupt kein Widerspruch, denn Rasulullah antwortet entweder mit Rücksicht auf den Fragenden selbst oder auf die Situation. So bei der ersten Frage, Rasulullah mit einem Sahabi, er fragt ihn eine Frage, was ihn nutzen will. Ja, Rasulullah, was ist das Beste im Islam? Damit ich das tue. Letztendlich, er sagte, bete rechtzeitig. Und was noch? Sei lieb zu deinen Eltern. Und was soll ich tun? Bemühe dich auf dem Weg Allahs. Das sind Dinge, die richtige Antwort für die richtige, passende Person und Situation. Aber bei der zweiten Stelle, wo Rasulullah gefragt wurde, was ist das Beste an Islam, sagt, arme Speisen, dies und jenes. Dieser Zusammenhang, das war nach der Hijra des Propheten in Medina. Und da kommen immer mehr Leute, die ausgewandert sind. Sie haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Alles, was sie besitzen, haben sie in ihrer Heimat verlassen. Haben sie keine Wohnungen. So wenn jemand ihn fragt, was ist gut am Islam? Er gibt jetzt etwas, was für die Situation angepasst ist. Deswegen speist ja die Armen, pflegt ja das Essen zu verbreiten. Warum? Damit die Neulinge, die Ankömmlinge auch einen Aufenthalt irgendwo bei ihren Brüdern finden. Die zweite Sache, die Medinenser, die die Bay'a mit dem Propheten gemacht haben und so weiter, sie kennen einige von den Auswanderern, richtig? Aber sie kennen nicht alle. Die einen kommen von Mekka, andere kommen vielleicht sogar von woanders. So. Und wenn die auch nur diejenigen begrüßen, die sie kennen, dann würden sich die anderen ausgeschlossen fühlen. Dann würden sie sich niemals integrieren. Ich komme immer wieder auf Integration, ne? Die würden sich nie integriert fühlen. Und deswegen, du verbreitest jetzt den Friedensgruß, ob du den Mann kennst oder nicht. Das ist für sie besser, wie gesagt, sich zu integrieren, dass dieser Iman dadurch gestärkt wird, die Liebe für Allah gepflegt wird. Und deswegen sind tatsächlich später die Mekkaner und die Medinenser, also die Muhajirin und die Ansar, so eine Einheit geworden. So Friede sei auf demjenigen, der ihm diese schönen Worte beigebracht hat und ihm die Weisheit auch gegeben hat, in der richtigen Situation auch tatsächlich entsprechend sich zu verhalten. Und deswegen sage ich, für jene, die sich mit den Hadithen beschäftigen wollen oder mit der Sunna des Propheten beschäftigen wollen, es gibt gewisse Fundamente, die müssen die unbedingt kennen, nicht, dass sie die Sunna ineinander durchschlagen. Und wenn wir ein normales Beispiel unter uns nehmen, stell dir mal vor, jemand kommt. Wer hat heute noch nicht gespendet für die Moschee? Ah, ihr habt alle gespendet. Nee, jemand kommt zu dir und sagt, unsere Moschee, wir brauchen wirklich Geld. Und sagt, ja, okay, ich gebe euch, ich habe 100 Euro dabei. Dann später bringe ich das Geld raus und mein Freund findet bei mir 500 Euro. Du hast ihm gesagt, du hast 100. Ja, ich habe gesagt, ich habe 100, aber ich habe 500. Was ist damit gemeint? Ich habe 100, die ich ja für die Spende zur Verfügung stellen will. Und der Rest ist vielleicht für was anderes gedacht. So, die erste Aussage muss ich nicht widersprechen mit der zweiten Aussage. Und so hat Rasulullah manchmal geantwortet. Und wir geben noch ein konkretes Beispiel und dann beenden wir das. Der Prophet sagte zum Beispiel in einem Hadith, ich wurde bevorzugt über die anderen Propheten mit 6 Dingen. Ich habe die zusammenfassenden Worte bekommen. Das heißt, Rasulullah könnte mit 1-2 Sätzen meinen Vortrag jetzt zusammenfassen. Tatsächlich, das ist der Sinn von diesem ganzen Vortrag. Wir nehmen einen Hadith, Rasulullah hat 6 Punkte dazu genannt, die Rechte der Muslime untereinander, da können wir Bücher drüber schreiben. Der Sheikh hat für euch sogar ein kleines Büchlein vorbereitet, aber er sagt, das werden wir inshallah nach und nach abarbeiten. So Rasulullah hat diese zusammenfassende Worte bekommen, diese Gabe. Und ich habe den Sieg bekommen durch Angst. Das heißt, die Feinde haben Angst bekommen, bevor wir zu ihnen gekommen sind. Dann haben wir schon den Sieg versprochen bekommen, dafür, dass sie von Allah diese Angst bekommen haben. Und mir wurden die Beuten, die Kriegsbeuten erlaubt. Und die Erde wurde mir als eine Reinigung und als eine Gebetsstätte gemacht. Und ich wurde zu der Menschheit insgesamt geschickt. Und mit mir wurde die Reihe der Propheten beendet. Das heißt, ich bin der letzte Prophet. Wir haben genau einen anderen Wortlaut, Hadith von Jabir bei Imam Muslim überliefert. Da sagte der Prophet, ich habe 5 Dinge bekommen, hat es keiner von mir bekommen. Am Anfang haben wir gehört, wie viel? Jetzt ist wie viel? Ja, habe ich jemanden erwischt. 5. Ne? Das heißt, Pause ist gut angesagt gleich. Ne? 5 jetzt. Was sind das? Er sagt, Rasulullah, die Propheten vor mir wurden speziell nur für sein Volk geschickt. Aber ich wurde geschickt für alle, auch für den Schwarzen und für den Roten. Also überall auf der Welt. Und mir wurden die Kriegsbeuten erlaubt. Und vorher wurden sie niemandem erlaubt. Und mir wurde auch die Erde als Reinheit und als Gebetsstätte gemacht. So egal wo auf dieser Erde. Wenn die Gebetszeit jemanden von meiner Umma erwischt, er darf da sogar sein Tahur machen und sogar da auch beten. Und ich wurde den Sieg gegeben. Ja, also mir wurde den Sieg gegeben durch Angst, und zwar in einer Strecke von einem Monat. Rasulullah bereitet sich einen Monat vor diesem Krieg, und die anderen haben schon die weiße Flagge getragen. Und mir wurde auch die Schafa'a gegeben, die Fürsprache, die kein anderer am jüngsten Tage bekommen würde, außer Rasulullah. Von daher, liebe Geschwister, dieser Dars ist es nicht nur, um die Brüderlichkeit zwischen uns zu pflegen. Wir möchten auch lernen, wie wir mit unseren Grundtexten umgehen. Wir möchten lernen, wie wir differenzieren. Also dieser Seminar wird bi'iznillahi ta'ala spannend sein. Und ich darf von euch, vom Sheikh, verkünden, frohe Botschaft, demnächst, weil er sich verzählt hat, ne? Dass er etwas für euch vorbereitet hat. Wir werden demnächst bi'iznillahi ta'ala ein Seminar organisieren. Das Thema wird heißen, wie sollen wir mit der Sunna des Propheten umgehen. Möge Allah Azza wa Jalla von mir und euch annehmen. Wir machen gleich inshallah eine kurze Pause, damit das Jugendseminar beginnt. Hat jemand vielleicht eine Verständnisfrage zu dem, was wir bis jetzt gemacht haben?
Nicht im Wissen, sondern im Tazgir.
Inshallah.
Assalamu alaikum wa barakatuh.